Rumor has it he's the one I'm leaving you for.
Es ist kein Gerücht, das war eben Adele übrigens mit Rumor Has It. Es war kein Gerücht, dass heute eine Demonstration stattfinden wird am S-Bahnhof Friedrichstraße ausgehend. Ein Protest gegen die Ermittlungen bei netzpolitik.org wegen Landesverrats. Ein Vorwurf, der auch gleich nochmal kurz von Markus Beggedahl, dem Chefredakteur von netzpolitik.org, im Interview erklärt wird. Zuerst einmal angesichts der Meldung vom Freitagabend, dass die Ermittlungen vorerst ruhen würden und nicht, wie fälschlicherweise bei Bild gelesen wurde, eingestellt wurden, frage ich jetzt mal gleich schnell noch den demonstrationsbeobachtenden O-Tonspender vom Sendungsanfang, Markus Richter. Waren sehr viele Menschen gekommen?
Das ist natürlich relativ zu sehen, weil über 2000 Leute, wie die Veranstalter sagen, sind jetzt nicht so viel, was große Demos angeht. Aber die hatten ja nur 400 angemeldet, waren selber, das haben sie in den Reden auch immer wieder gesagt, wirklich überrascht, wie viele Leute da aufgetreten sind. Ich würde so konservativ schätzen, es waren auf jeden Fall über 1000. Die Polizei sagt 400, die Veranstalter selber, wie gesagt, über 2000. Und das waren schon sehr viele dafür, dass es so spontan war. Und es waren vor allen Dingen, das fand ich auch erstaunlich, ein großer Durchschnitt, also sowohl vom Alter her als auch von der, ja, was man so beobachten konnte. Es war halt nicht so die typische Twitter-Filter-Bubble, die da auf die Straße ging, sondern es war, da hatte man den Eindruck, wirklich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Querschnitten, die da auch gut dabei waren und auch immer schön applaudiert haben während der Reden.
Und die einigende Klammer war, Landesverrat ist irgendwie ein sehr obskurer oder vielleicht auch bescheuerter Vorwurf?
Definitiv. Also die Reden, die da gehalten wurden, waren auch ganz klar, es geht halt, das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit und vor allen Dingen wurde mit verknüpft auch immer die Forderung nach mehr Whistleblower-Schutz. Und das haben auch alle Teilnehmer, das konnte man auch an den Transparenten sehen, genauso gesehen. Also das war auch ungeteilt die Meinung, so geht's nicht, da muss protestiert werden.
Meint Markus Richter, vielen Dank für diesen kurzen Report. Und erinnern wir uns, es ist mittlerweile 53 Jahre her, als dieses Wort Landesverrat zum ersten Mal wirklich politische Wellen schlug. Das war die sogenannte Spiegel-Affäre, die auch geheime Dokumente allerdings der Bundeswehr geleakt hatte und konstatiert hat, die Bundeswehr sei nur bedingt abwehrbereit. Und es gab damals einen riesengroßen Skandal. Wie können denn geheime Papiere vom Spiegel veröffentlicht werden? Das sei doch tatsächlich Landesverrat, wenn man dem Gegner damit signalisiert, dass man gar nicht einsatzbereit ist. Und hören wir noch mal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Bundestagsdebatte von Konrad Adenauer, der war damals Bundeskanzler.
Wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat betreten wird, dann erstaunt, sie wollten sich doch gar nicht vor den Spiegel stellen. Sie wollen doch nur die Methoden, mit denen ein Landesverrat aufgedeckt wird, die passen ihnen nicht. Das haben sie doch eben gesagt. Und meine Damen und Herren, ich wiederhole nochmal, ich halte mich im Gewissen für verpflichtet zu sagen, dass die Beamten des Bundesgerichts, der Bundesanwaltschaft, des Kriminalamts, des Kabinetts unser vollstes Vertrauen und den Dank des deutschen Volkes verdienen.
Ja, es gab die Verhaftung zum Beispiel vom Herausgeber des Spiegels Augstein, wir erinnern uns, und dann hat sich das alles mehr oder weniger als Bumerang erwiesen. Es war natürlich im Sinne der Pressefreiheit gedeckt. Aber hören wir jetzt mal den aktuellen Fall aus der Sicht des Bloggers und Chefredakteurs netzpolitik.org. Er stellt sich nochmal selbst vor.
Hallo, mein Name ist Markus Beckedahl, ich bin potenzieller Landesverräter und Chefredakteur von netzpolitik.org.
Da sind wir genau beim Thema. Es besteht nämlich der Verdacht, dass Sie Staatsgeheimnisse öffentlich bekannt gemacht haben. Können Sie den Verdacht nachvollziehen? Denn es sind in dem Schreiben der Bundesanwaltschaft zwei Artikel genannt worden, die auf netzpolitik.org unter Ihrer Verantwortung publiziert wurden.
Wir haben im Februar diesen Jahres zum ersten Mal Ausschnitte aus einem Haushaltsplan des Verfassungsschutzes publiziert, um zu dokumentieren, dass zwei Jahre nach Start der Snowden-Enthüllungen die Bundesregierung die Internetüberwachung massiv ausbaut und quasi die Snowden-Enthüllung als Machbarkeitsstudie und nicht als Warnung ansieht. Zur Dokumentation unserer Berichterstattung haben wir halt diese Originaldokumente, diese Ausschnitte dazugepackt, damit sich Leserinnen und Leser ein Bild aus der Originalquelle machen können, auch um unsere Arbeit kritisch zu hinterfragen, aber auch um das Ausmaß zu sehen. Und wir würden es heute immer noch so machen, weil wir sehen nicht, dass es sich um Staatsgeheimnisse handelt, weil es gibt verschiedene Abstufungen, wie ein Dokument klassifiziert ist. Und in diesem Fall ist es die zweitniedrigste Geheimhaltungsstufe. Und wenn es tatsächlich ein Staatsgeheimnis wäre, wo die Veröffentlichung die äußere Sicherheit der Bundesregierung gefährdet, wo man das Gefühl hat, gleich rollen die Panzer, dann hätte man das sicherlich anders eingestuft.
Was stehen denn für Geheimnisse in diesen beiden Artikeln denn drin?
Also in den Auszügen der Haushaltspläne des Verfassungsschutzes stehen Informationen, dass zum Beispiel eine neue Einheit geschaffen wird, wo 75 Mitarbeiter dabei helfen sollen, mit den passenden Werkzeugen in Echtzeit das Internet und soziale Netzwerke vor allen Dingen zu rastern und quasi hinter diesen Robotern hinterherzulaufen und das alles nochmal menschlich zu analysieren. Das ist unserer Meinung nach nichts, was ein Staatsgeheimnis ist. Das ist etwas, was quasi offengelegt gehört, damit wir als Gesellschaft uns Gedanken machen, ob wir so etwas wollen oder nicht. Stattdessen wird das im Geheimen, in geheimen Kontrollgremien und so weiter im Bundestag diskutiert, wo die Öffentlichkeit keinen Zugang hat. Und ich finde, das sind entscheidende, auch verfassungsrechtliche Fragestellungen in diesem Fall. Nämlich, darf beispielsweise der Verfassungsschutz automatisiert soziale Netzwerke durchrastern, wo eigentlich laut Verfassung sein Aufgabenprofil darin besteht, individuelle Recherchen durchzuführen. Darüber müssen wir diskutieren. Und das geht aber nicht, wenn keiner darüber reden darf und keiner so genau weiß, was die jetzt vorhaben und was die ausbauen, sondern die einfach machen lässt.
Aber dafür gibt es ja Geheimdienstausschüsse im Bundestag, die das zu bewerten haben. Warum überlassen Sie denen nicht die Arbeit?
Also ich finde es gut und sinnvoll, dass es sowas wie Geheimdienstausschüsse gibt. Vor allen Dingen bin ich ein Fan des Geheimdienstuntersuchungsausschusses, aber ich habe das Gefühl, dass derzeitige parlamentarische Kontrollgremien, die G10-Kommission und die PKGR im Bundestag reine Demokratiesimulation sind. Das bekommt man auch im Geheimdienstuntersuchungsausschuss mit, wenn Mitglieder der G10-Kommission dort beispielsweise berichten, dass sie von all den Skandalen aus den Medien erfahren haben, die wiederum dank von Whistleblowern darüber berichten konnten, was da tatsächlich passiert. Weil bei den Kontrollgremien ist das nicht irgendwie, denen ist das nicht mitgeteilt worden. Da kommen dann anscheinend immer die Verfassungsschutz- und BND-Menschen, zeigen lustige Präsentationen und dann gehen alle wieder nach Hause. Das kann doch nicht die demokratische parlamentarische Kontrolle sein, die wir uns in einem modernen Rechtsstaat so vorstellen.
Sie berufen sich auf die Pressefreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes, die Bundesanwaltschaft auf den Paragraphen 94 des Strafgesetzbuches. Ist es in einer Demokratie nicht eigentlich normal, dass man Gerichte entscheiden lässt, welches Recht höher zu bewerten ist?
Natürlich kann man hier Gerichte entscheiden lassen. In diesem Fall hätten wir nur die Herausforderung, wenn man das tatsächlich vor Gericht klären lassen wollen würde, ob jetzt André Meister, mein Kollege und ich unter Landesverrat angeklagt werden, würde man A, unsere ganze Redaktion für lange Zeit lahmlegen. Wir könnten unserer Arbeit als Journalisten nicht mehr nachgehen. Wir sind eine sehr kleine, unabhängige Redaktion. Und vor allen Dingen, es wäre vollkommen ungewiss, was die Auswirkung generell auf Journalisten und Pressefreiheit ist. Wenn alle irgendwie auf einmal zukünftig bei Veröffentlichungen mitdenken müssen, dass sie in eine ähnliche Situation wie wir geraten, nämlich dass halt der Staat mit unseren Steuergeldern gegen Journalisten quasi mit Atombomben vorgeht und sie in die finanziellen Ruin und möglicherweise ins Gefängnis stecken kann.
Nun klagt man sie ja noch nicht an, sondern man ermittelt. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Und zwar ergebnisoffen. Vielleicht ist ja die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens eben nicht die Vorwegnahme einer gewissen Verdachtsmöglichkeit, sondern vielleicht will man ja auch wirklich einfach nur Klarheit.
Also wir sehen das Ganze klar als Einschüchterungsversuch gegen unsere Arbeit, aber auch gegen andere Journalisten, die mithelfen, Licht ins Dunkle des größten Überwachungsskandals in der Geschichte der Menschheit zu bringen. Wir sehen es aber auch klar als Einschüchterungsversuch gegenüber allen Quellen und potenziellen Quellen aus den Behörden und aus dem politischen Berlin, die Journalisten wie uns, aber auch vielen anderen Journalisten helfen, Licht in dieses Dunkeln zu bringen. Und das ist ganz klar ein Angriff auf die Pressefreiheit.
Sie wollen sich ja nicht einschüchtern lassen, falls die Richter zur Überzeugung gelangen, dass ihre Veröffentlichungen dem Gemeinwesen schaden sollten. Das kann ja sein, dass auch Informationen, die Sie gut gemeint veröffentlicht haben, möglicherweise die Sicherheitslage tatsächlich der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Das ist ja aus Ihrem Büro vielleicht gar nicht so abzuschätzen. Wird Ihnen also das ja nicht nützen, wenn Sie denn der Schuld überführt werden? Worauf stellen Sie sich eigentlich ein? Ist das, Sie haben sich sicherlich beraten, auch mit Anwälten, ist das eher ein Sturm im Wasserglas? Will man hier möglicherweise nur das Sommerloch füllen?
Wir wissen es nicht. Also bis gestern wusste ich gar nicht, dass Journalisten in Deutschland noch wegen Landesverrats theoretisch angeklagt werden können und dafür auch ins Gefängnis kommen können. Ich dachte, sowas ist quasi in unserer Zeitgeschichte irgendwie mal irgendwann beerdigt worden. Insofern, sagen wir mal, im besten Fall ist das eine steuerfinanzierte Imagekampagne für unsere Arbeit. Dann bedanken wir uns sehr gerne bei Herrn Maaßen und Herrn Range. Im schlechtesten Fall stellen wir uns auf einen langen Prozess ein, der unsere Arbeit lahmlegt wird, der auch ein finanzielles Risiko für André Meister und mich wird, um für unser Recht zu kämpfen, um für zeitgenössische Regeln zur Pressefreiheit im digitalen Zeitalter zu kämpfen. Und notfalls gehen wir für unsere Überzeugung auch ins Gefängnis. Aber natürlich denkt da jetzt keiner dran, weil der Gedanke ist allein sowas von absurd und surreal. Das möchte ich eigentlich gar nicht weiter verfolgen.
Wäre das nicht eine Gelegenheit, in diesem ganzen Komplex auch so etwas mit hinein zu führen in eine Gegenargumentation, in eine Kampagne ihrerseits? Sie fordern ja schon lange, dass Whistleblower geschützt werden sollen, dass sie auch anerkannt werden als Informanten, wie sie im Journalismus bisher immer üblich waren, wenn Skandale aufgedeckt wurden, um das Gemeinwesen Demokratie in Anführungszeichen sauber zu halten. Das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt. Denken Sie darüber nach?
Also wir haben gerade das Problem, dass wir uns für Netzneutralitätsregeln in der EU gegen die Vorratsdatenspeicherung, gegen die Verschlimmbesserung der Störerhaftung, also auf so vielen netzpolitischen Baustellen einsetzen, dass wir natürlich uns auch für einen besseren Whistleblower-Schutz einsetzen, aber jetzt nicht in der Lage sind, dazu auch noch eine Kampagne zu machen. Insofern unterstützen wir redaktionell bestehende Kampagnen, zum Beispiel vom Whistleblower-Netzwerk, aber wir könnten uns auch vorstellen, das Ganze jetzt dazu zu nutzen, zeitgenössischere Regeln zu Pressefreiheit einzufordern und klar einzufordern, dass bei niedrigen Geheimhaltungsstufen es selbstverständlich sein sollte, dass Journalisten geschützt sind, wenn sie diese Dokumente zur Dokumentation und zum kritischen Mitlesen für ihre Leserinnen und Leser oder Zuschauer und Zuschauerinnen gleichzeitig mit ihren Artikeln, mit ihren Beiträgen online stellen können. Früher war das keine Frage, die sich Journalisten stellten, weil früher hatte man keinen Platz in der Zeitung, um Dokumente beizulegen. Heute geht das im Netz und ich finde, man sollte es auch machen können, wenn auch nicht immer, aber man sollte halt im Einzelfall klare Regeln haben, wann es geht, um Journalisten und ihre Arbeit zu schützen und Leserinnen und Lesern einfach die Möglichkeit zu geben, die Arbeit von Journalisten besser kontrollieren zu können. Das führt auch zu mehr Vertrauen in die Arbeit von Journalisten und das ist etwas, was wir heute in der veränderten Medienwelt ganz dringend benötigen.
Meint Markus Beckedahl, Chefredakteur von netzpolitik.org. Potenzieller Landesverräter, hat er gesagt, also die Ermittlungen ruhen zurzeit, aber ja, es kann sein, dass sie wieder aufgenommen werden.